So, herzlich willkommen bei uns zum Datengarten, die Juli-Ausgabe und eine runde Zahl, der 90. Das ist schon mal wieder was. Ja, genau, so ein bisschen Freude darf da ruhig aufkommen. Und heute haben wir auch was, was ich besonders spannend finde, so als Verfechter von Open Source und Open Hardware. Wir haben nämlich ein Do-it-yourself-Laptop. Also ein MNT-Reform, das ist so der Titel, unter dem das Ganze läuft. Und wir werden heute erfahren, wie das Ding funktioniert, woraus besteht, was dabei auch schwierig war, das Ganze zu bauen. Und alle Teile sind irgendwie frei verfügbar und aus dem 3D-Drucker. Und ich bin ganz arg gespannt. Wer Fragen hat, bitte bis zum Schluss warten und dann Handzeichen geben. Ihr kriegt dann das Mikro, damit die Leute auch, die im Stream uns nämlich zuhören oder später das Recording gucken, nämlich nicht das Jeopardy-Feeling kriegen und nur die Antwort hören, sondern auch wissen, was die Frage war. Okay, dann geht's los und wir begrüßen Lukas mit einem herzlichen großen Applaus.
Hi, vielen Dank für die Einladung. Ich spreche über MNT Reform heute und leider nicht vom Gerät selbst, wegen HDMI-Problemen. So noch debuggen, aber wollte ich jetzt nicht machen. Kurz vor Start. Genau, aber das Gerät steht da vorne. Kann man nachher nochmal anschauen. Ja, also MNT Reform ist ein Open Source Laptop. Und die Frage ist, warum sollte man sowas machen? Ich kenne Computer aus den 80ern, frühen 90ern als relativ simple, werkzeugartige Geräte und bin damit aufgewachsen, dass man als Benutzerin, Benutzer alle Kontrolle über den Computer hat, dass man den auch verstehen kann und reparieren kann und dass man davon ausgehen sollte, dass da keine Spyware drauf ist, dass es nicht möglich ist, durch Hintertüren einzudringen. Und das habe ich bei den heutigen Computern nicht wiedergefunden. Und deswegen, ja, habe ich mich entschlossen, eigene Computer zu bauen. Und das ist der aktuelle Stand. Hier ist Reform, wie er seine eigene Website aufruft. Lukas und mache die Elektronik und Software bei dem Projekt und habe so den Anschluss gegeben, das zu machen. Anna Dantas macht das Industrie- und Produktdesign und Greta Melnick macht SMD-Assembly, das sage ich später, und die Stofftasche. Es gibt schon einige Projekte in der Richtung. Zum Beispiel, das bekannteste dürfte Novena sein, basiert auch auf dem gleichen Prozessor. Und vielleicht kennt auch der eine oder andere das Pyra Handheld. Es gibt jede Menge Open-Source-Hardware-Projekte, die vor allem in letzter Zeit aufpoppen. Also kann man durchaus von einer Open-Source-Hardware-Bewegung sprechen und die möchte ich auch gerne stärken und da dran anknüpfen. Ja, wir können diskutieren, wie offen das Projekt wirklich ist, denn man kann immer sagen, eine Hardware ist nie komplett offen, denn letztendlich hat man nicht die Fabrik, um die Chips herzustellen. Noch nicht. Aber dieser Laptop ist schon sehr offen. Man braucht, um den zu betreiben, keine Binary Blobs, das heißt keine geschlossenen Treiber. Die Hardware und Software sind ziemlich gut dokumentiert. Man kann ohne einen Verschwiegenheitsvertrag zu unterschreiben das komplette Datenblatt und die Anleitung des Prozessors runterladen bei NXP. Das Design ist modular. Man kann alle Teile, also so aufgebaut, dass man alle Teile tauschen kann. Man kann auch eigene Eingabegeräte bauen. Und auch die GPU bootet mit Mainline Linux mit dem Aetna-Weave-Treiber. Genau. Mostly Open-Source-Hardware. Das heißt, das meiste an diesem Gerät kann man selber reproduzieren oder klonen, wenn man möchte. Zum Beispiel das Motherboard, das Keyboard und den Trackball, die alle in KiCad entworfen sind. Genau, das ist der aktuelle Stand von dem Layout in KiCad. So sieht das in 3D aus. Genau, man sieht hier, in der Mitte kommt etwas rein und das ist dieses Modul. Das ist Tiny Rex von Voipack. Das Modul hat im Prinzip den Prozessor und RAM-Bausteine drauf und noch einen Ethernet-Chip. Dieses Modul ist nicht Open Source, also das, man kriegt dafür nicht die Dateien, um das jetzt selber herstellen zu lassen. Aber jeder kriegt immerhin die kompletten Schaltpläne von diesem Ding. Es gibt auch noch eine Alternative von der gleichen Firma, die etwas größer ist, die komplett Open Source ist. Also wer unbedingt möchte, kann das auch, könnte auch dieses etwas größere OpenRex-Modul einbauen. Alle Gehäuseteile sind modifizierbar und selber ausdruckbar. Das sind 8 Teile. Genau, das ist ein Rendering der Teile in Blender. Und so sieht das zum Beispiel aus, wenn man den unteren Teil des Gehäuses in Cura öffnet, das ist eine 3D-Drucksoftware. Da könnte man jetzt zum Beispiel in Blender oder in einer anderen Software die Ports verschieben, andere Anschlüsse dran machen. Relativ einfach. Genau, die Tastatur lässt sich so rausschieben. Das ist ein USB-Gerät intern. Und auch komplett custom, benutzt Cherry ML-Tasten. Jo, das Gerät selber, genau, basiert auf dem NXP IMX6. 4x ARM Cortex A9 mit 1,2 GHz und 4 GB RAM, was relativ ungewöhnlich ist für ein ARM-Board. Und genau, hat eine Vivante-GPU, die OpenGL 2.1 und ES 2.0 kann mit freien Treibern. Die Batterie ist auch eine Ausnahme, es ist eine Lithium-Eisenphosphat-Batterie, die man aus E-Bikes kennt, die sicherer ist als herkömmliche Laptop-Akkus, also brennt nicht, geht nicht in Flammen auf, kann sich höchstens mal so ein bisschen ausdehnen, aber genau, also das ist sicherer, mit sowas rumzuhacken. Genau, und kann ungefähr 5 Stunden laufen, je nachdem, was man macht. Genau, I.O., das ist die Aufnahme der Seite von dem Gerät. 4x USB 2, davon sind 2 intern, es hat PCI Express, ein LTE-Slot, mSATA für die SSD, Gigabit Ethernet, LVDS für das interne Display, HDMI für externes Display, ein SGTL-5000 Soundchip und noch einige GPIOs und Kleinigkeiten, an die man was anschließen kann, intern. Genau, das ist gerade das aktuelle Board voll ausgerüstet. Da gehe ich kurz durch. Hier oben links kommt der Strom rein, 5 Volt. Hier ist Ethernet. Dort kann man ein Headset anschließen, inklusive Mikrofonsignal. HDMI-Ausgang, 2x USB-Geräte kann man anschließen. Genau, hier darunter die Chips, das ist einmal rechts der Hub und links daneben der Controller, der den Strom regelt für die USB-Ports. Genau, ein mSATA-Slot, das ist der gleiche Formfaktor wie Mini-PCIe, da kann man SSD reintun. MicroSD, davon bootet das Gerät. Das heißt, da ist momentan per Default ein U-Boot drauf und das würde dann das Betriebssystem von der SSD zum Beispiel booten. Genau, hier unten links ist der ganze Schaltkreis für das Laden der Batterie und Stromversorgung. Und es gibt einen mPCIe-Slot. Da steckt jetzt hier eine WLAN-Karte drin, die auch ohne Blobs läuft. Und ein WWAN-Slot, das ist intern, das sieht auch aus wie Mini-PCIe, ist aber intern USB 2. Und da ist eine LTE-Karte hier drin in dem Beispiel. Das heißt, das, was man hier sieht, ist eigentlich auch ein großes Telefon. mit komplett offenen Treibern. Genau, dann gibt es noch unten Konsolenport, also da ist Serial Port dran. Das heißt, wenn man da ein Terminal anschließt, dann kann man den Bootvorgang unterbrechen. Genau, und unten rechts ist interne USB-Anschlüsse, da kommt die Tastatur innen dran und der Trackball. Ja, das RAM- und CPU-GPU-Modul. Genau, das war's. Es gibt auch einige Non-Features. Es hat absichtlich keine Kamera, kein Mikrofon und keine Funkgeräte eingebaut. Das heißt, per Default überwacht es einen nicht. Das kann man natürlich nachrüsten, wenn man will. Ja, ich habe sehr viel Software ausprobiert in den letzten Monaten. Also alles, was ist so, was man so kennt. Ich bin selber zu Wayland und Weston migriert, weil die Performance besser ist auf dieser Hardware als mit dem Plain X. Hier ein paar Beispiele, was ich in letzter Zeit so zum Laufen gebracht habe. Das ist der aktuelle Firefox Nightly, nativ unter Wayland. Und aktuelle Chromium 69, auch nativ unter Wayland, sehr schnell. Ardour, das Musikmachprogramm. VCV Rec ist auch ein relativ neues Audioprogramm, was ich portiert habe. Ja, und Krita, wo die Krita-Entwickler gesagt haben, das geht nicht. Das ist viel zu langsam, das kann gar nicht laufen. Genau, das läuft auch. Und Cura, damit kann man, also kann das Gerät sich quasi dann selber ausdrucken. wenn man einen 3D-Drucker anschließt. ja, es gibt einiges Mystery Meat in dem System, das will ich nicht verschweigen. Darüber wird viel gemunkelt und so, aber ich denke, man sollte offensiv da rangehen und auch das noch beseitigen. In dem Chip fest eingebaut ist ein Boot-ROM, das braucht der ARM-Prozessor, um überhaupt zu starten und um die um das Bootgerät zu finden und von der SD-Karte was zu laden zum Beispiel. Das fängt bei Adresse 0 an. Und das kann man auch einfach auslesen, das zeige ich gleich. Dann gibt es die SDMA-Firmware, die braucht man aber nicht. Das ist ein DMA-Controller, der kann optional geupdatet werden, wenn man das möchte, mit einem Blob. Aber ich habe den noch nie benutzt. Also es gibt Leute, die sagen, das läuft dann alles schneller, aber glaube ich nicht. Und dann gibt es noch den Coder H264-Decoder zum schnelleren Video gucken. Dafür gibt es noch keine freie Firmware. Der Treiber selber ist frei, aber nicht die Firmware, um den anzuschalten. Wenn einem das egal ist, kann man das Modul laden. Wenn einem das wichtig ist, dass es free ist, dann kann man es auch lassen. Genau, das ist ein Ausschnitt vom Boot-ROM im Disassembler. Erstaunlich lesbares Boot-ROM. Also es sieht so aus, wäre das von Hand in Assembler geschrieben, zumindest zum Teil. Und da findet man auch die Registerdefinition wieder aus zum Beispiel, wo es um die SD-Karte geht und so weiter. Also wenn man sich, das will ich auch noch machen, wenn man sich da Mühe gibt, kann man sicherlich reverse-engineeren, was das Ding ungefähr macht oder wie der Pfad zum Booten ist zumindest. Genau, es gab 5 Versionen. Die 5. Version ist die wir jetzt releasen. Genau. Und jetzt springe ich nochmal zurück. Angefangen hat alles mit dem Konzept damals, vor etwas über einem Jahr. Als ich zu Anna gegangen bin und gesagt habe, dass ich diesen Computer bauen will, und dann hat sie erstmal Zeichnungen gemacht. Wir haben verschiedene Formfaktoren uns überlegt. Es war immer grundsätzlich die Idee, dass es modular sein soll. Das heißt, dass man auch den Bildschirm abschrauben kann und dann hat man halt so eine Art Homecomputer-reskes Teil. Letztendlich haben wir uns aber erstmal für eine relativ einfache, so boxy Form entschieden. Das ist eine Explosionszeichnung der ersten 3D-Cut-Modelle. Genau, so sah die erste Box aus. Gab so Ideen, ja, es könnte auch alles komplett transparent sein. Dann haben wir angefangen mit physischen Mockups aus lasergecutteten Pappe und 3D ausgedruckten Tasten und so, um erstmal zu ein Gefühl für die Form zu kriegen. Später auch mit Lasercut Acryl. Und die erste Version war mit einem Entwicklungsboard und Konrad Ladegerät und so und ziemlich abenteuerlich. Aber die hat dann gezeigt, dass es funktioniert. Dann habe ich das Keyboard angefangen zu designen. Da sieht man unten den Chip, der einzige Chip auf dem Keyboard, das ist der Keyboard-Controller. Der ist der gleiche wie auf manchen Arduinos, ist so ein Atmel-Chip. Die Firma dafür ist natürlich auch offen. Die Tasten haben wir auch selber hergestellt in einem Formlabs Form 2 Drucker. So sehen die aus, wenn die da frisch rauskommen. Und so dann später. Genau, das ist so die Endversion von dem ersten Prototypen gewesen. Dann ja, war das Feedback vor allen Dingen so, das ist ganz schön dick, das Gerät, und der Bildschirm ist klein und naja. Also haben wir gesagt, okay, wir brauchen ein komplett Custom Mainboard auch. Damit können wir es dünner machen. Es ist immer noch relativ umfangreich, aber schon wesentlich angenehmer. Genau, das sind die Entwürfe von dieser Version. Das ist das erste Mainboard, was ich gemacht habe. Das ist ein bisschen kleiner noch und hat SATA nicht an Bord und hat auch keine WLAN-Port und so. Ja, das war dann das erste Board, was ich nach Hause gekriegt habe, und dann hat sich das so entwickelt. Das ist der zweite Prototyp. Der hat dann schon besser funktioniert, hat aber noch diese sehr große unnecessary große Festplatte in der Mitte. Und deswegen bin ich nochmal hingegangen und habe das Board nochmal neu designt, um dann eine wesentlich kleinere Festplatte, also SSD, integrieren zu können und auf Wunsch eines potenziellen Kunden auch diesen WLAN-Slot, um das ganze Ding auch als Handy benutzen zu können. Genau, hier nochmal die 8 Teile dann der letzten Version. So sieht das dann beim Zusammenbauen aus. Diese Scharniere habe ich von einer chinesischen Firma. Die machen einem auch 100 Paare, wenn man will. Also die werden auf ja, nach Bedarf hergestellt. Hier ein Close-up. Ja genau, unten sieht man den Trackball. Der Trackball besteht eigentlich aus 2 Tasten und einem optischen Sensor, wo eine Stahlkugel drin ist, die ziemlich schwer ist. Genau. Noch ein paar Shots. Jo, dabei gelernt haben wir auch ein paar Dinge. Zum Beispiel, Anna hat mit SolidWorks gearbeitet, um das Gehäuse zu designen, und ich habe mit KiCad gearbeitet, um die Elektronik zu designen. Und irgendwie muss das Ganze zusammenpassen. Und es gibt coolerweise ein Tool, was ein KiCad-Board und 3D-Dateien umwandeln kann in einen Step-File, was man dann als mechanische Zeichnung in ein mechanisches CAD-Programm laden kann. Genau, so sieht das aus in FreeCAD und dann importiert in SolidWorks. Da sieht man dann, das Blaue ist das Board, und das hat es halt vereinfacht, die Ports und die Positionen vom Lüfter und so weiter halt und die Schraublöcher und so weiter genau auszurichten. Also das ist auf jeden Fall empfehlenswert, aus einem PCB auch ein mechanisches Objekt dann zu exportieren. Das kann viel Stress halt sparen. Genau. Ja, das ist eine Aufnahme von unten, von dem Laptop, der da vorne steht. Da muss ich noch ein bisschen was aufräumen, aber es ist halt schon fast fertig. Die meisten Kabel, die man da sieht, sind von der WLAN-Antenne überflüssig lang, und unten guckt der Anschluss vom Power-Switch raus, weil dieses Gehäuse, was ich da habe, hat keine Öffnung für den Power-Switch. Genau, auch Learning für mich besonders war, wie schwierig das ist, das Ding mit Strom zu versorgen. Vor allen Dingen, wenn man eine 3,2 Volt Batterie hat und da aber so, naja, bis zu 4 Ampere rausholen will, jeder kleine Widerstand addiert sich, und genau, das Ganze säuft halt sehr schnell ab. Auch war es für mich als Laie eine Challenge, diese Umschaltung zu machen zwischen dem, okay, ich steck das Netzteil rein und ich ziehe es wieder ab und es läuft nahtlos von der Batterie weiter. Also daran habe ich wochenlang gearbeitet, um das irgendwie zu verstehen, wie das funktioniert mit MOSFETs und so. Aber es ist jetzt relativ einfach gelöst. So nämlich. genau, das ist das Blatt. Also insgesamt hat das Ding nur 7 Seiten. Was sehr kompakt ist. Also MacBook hat 70 Seiten Schematics. Da sieht man noch einen AT-Tiny-Controller rechts, der überwacht die Batterie, auch wenn das Gerät aus ist, und zählt halt zusammen, wie viel Strom das verbraucht und so. Was haben wir noch so gemacht? Reflow zu Hause. Bei so einem Board vor allen Dingen mit bleifreiem Lötzinn ist schwierig. Das Schwierigste daran ist, die Lötpaste richtig aufzutragen durch so eine Schablone. Dafür habe ich mir dieses Gerät, was eigentlich nur so aus Metall besteht, gekauft. Genau, da trägt man Lötpaste auf und zieht dann mit diesem Rakel darüber und hofft, dass wirklich da nichts daneben geht darunter. Sonst muss man das ganze Ding wieder reinigen mit Alkohol. Genau, hier ist Greta und baut Stück für Stück die Boards zusammen. Das sind ungefähr 200 Komponenten, die von Hand platziert werden. Also 4 Boards dauern ungefähr einen Tag. Dann wird es gebacken auf einem Gerät, das heißt Reflower. Das ist im Prinzip eine Heizplatte, die eine Temperaturkurve hat. Da muss man an der Seite 7-mal auf einen Knopf drücken und dann piept es ganz viel und nach 20 Minuten ist das fertig, wenn man Glück hat. Genau, das ist der Sigma 3D-Drucker. Der druckt hier ein Gehäuseteil aus. Und da, so sieht dieser Formlabs Drucker aus mit einem anderen laserbasierten Verfahren, der dann auf dem Kopf die also Teile wie die Tastaturkappen rauszieht aus einer Flüssigkeit. Genau, so sieht das dann aus. Ich lasse jetzt gerade 800 Tastenkappen machen von jemandem in Belgien, der auch diesen Druck oder mehrere dieser Drucker hat. Und das ist ein Sample, was er mir geschickt hat, ein Foto. Genau, so sieht das halt aus, wenn das da gerade frisch rauskommt. Dann muss man da die Beinchen abmachen und das abschmirgeln. Genau. Wir haben auch User-Tests gemacht. Ungefähr 10 Stunden Interviews und Testing. Eine Fake-Amazon-Website gemacht, wo man sich die Komponenten zusammenklicken konnte. Und dann haben wir halt gefragt, ja, na, wie ist der Preis jetzt? Und was tust du noch rein? Und wann wird es zu teuer und so? Da gab es zum Beispiel auch eine E-Ink-Display-Option, die ich auch nach wie vor interessant finde, aber ist aber sehr teuer. Und dann halt, dass die Leute dann den Preis gesehen haben und die gesagt, naja, vielleicht doch nicht. Und also das ist etwas, was jeder will, aber keiner bezahlen will bisher. Deswegen gibt es das jetzt noch nicht. Genau, und dann beim zweiten User-Test mit ungefähr dem Gerät hatten wir ein paar Kandidaten da, die sollten dann was zeichnen mit diesem Trackball und eine E-Mail schicken mit dem Bild an uns. Genau, so war das Test-Setup. Genau, so hier ist ein Beispiel von so einem. Also die Leute sollten einen Baum malen. Ne? Genau, aber hat ganz gut geklappt, das war sehr witzig. Ja, jetzt sind wir dabei, diese Beta-Version fertig zu machen. Davon werden 10 verkauft. 5 sind mit 1,2 Gigahertz und 5 mit 1 Gigahertz. Ich habe davon bisher 9 verkauft, es gibt noch einen. Jetzt arbeiten wir daran, wie wir die Gehäuseteile herstellen. Deswegen ist die Auslieferung etwas verzögert. Und zwar haben wir uns dafür entschieden, die Gehäuseteile mit Polyurethan zu gießen. Genau, das funktioniert so. Es gibt einen Masterdruck und dieser Masterdruck wird poliert von Hand und dann wird daraus eine Silikonform oder zwei Hälften Silikonform gemacht. Dafür wird aus 2 Komponenten Silikon zusammengerührt und dann unter Vakuum werden die Bubbles rausgeholt und dann, wenn alles gut geht, hat man dann so eine Art schinkenartiges Objekt, was aber eine genaue Kopie ist von dem oder ein genaues Negativ ist von dem 3D-Druck, der vorher schön poliert wurde. Genau. Und da kommen dann 2 Komponenten plus Farbe Polyurethan rein. Man muss dann aushärten. Das war so der erste Versuch. Diese Fitzel am Rand sind normal, die schneidet man ab. Aber das Problem ist hier, dass da noch so ein paar Blasenlöcher sind. Also dass halt dieses Zeug nicht überall hingekommen ist. Ja. Das ist aber alles so, ja, eine Frage des Trial and Error. Angeblich, sagt Anna, es läuft jetzt sehr gut. Werde ich sehen am Ende der Woche. Genau. Und genau, das ermöglicht aber auch, dass wir Farben machen wie Pink oder andere lustige Spielereien. Und jetzt ist die Idee, diese Dinge auszuliefern an die Early Adopter und Feedback einzusammeln, mit denen zu arbeiten und zu gucken, was sind wirklich Sachen, die wir noch ändern müssen. Und dann geht es darum, das Handbuch zu entwickeln und das den Preis erschwinglich zu machen, sodass es sich vielleicht sogar lohnt, das herzustellen. Also finanziell, ne? Ethisch lohnt sich natürlich. Deshalb gibt es jetzt auch eine Crowdfunding-Kampagne bei Crowdsupply. Habe ich am Wochenende unterschrieben. Geht jetzt in den nächsten Tagen online, eine Pre-Launch-Page. Genau, das ist der Computer nochmal. Und das war's erstmal. Ihr könnt hier unter verschiedensten Adressen das Projekt verfolgen oder mich kontaktieren. Ansonsten zeige ich gerne das Gerät nochmal in Person jetzt. Ich wollte eigentlich den Vortrag auch darauf halten, aber HDMI-Signal vielleicht nicht sauber genug. Wer weiß. Ja, vielen Dank.
Also ja, ich kriege das Zeichen, ich muss im Bild stehen. Genau, gibt es Fragen? Da gehen direkt ein paar Hände hoch. Hier, du warst am schnellsten.
Erstens, welcher Preispunkt wird da ungefähr angepeilt? So jetzt bei den Early Adoptern und irgendwie später? Das wäre mal interessant.
Ja, momentan kostet das 599 € inklusive Umsatzsteuer. Also die 1,2 GHz Version, die andere kostet 549 €. Ja, und ich würde gerne so bei 500 € landen eigentlich. Und es kann auch sein, dass es verschiedene Modelle gibt, wo man verschieden viel selber zusammenbauen muss oder so.
Okay, dann zweitens die Anzahl der USB-2-Ports. Ja. Ist die durch den Chip limitiert oder wäre es irgendwie in einer späteren Revision möglich, mehrere interne zu bekommen? Weil es eventuell interessant sein könnte, mehr Devices.
Ja, das geht. Es gibt extrem kleine USB-Hubs. Achso, also sowas wie USB-Nano-Hub. Okay. Also das ist wirklich so Daumennagel groß. Dann kriegt man nochmal vier mehr. Also es ist ein 4-Port-Hub schon drin. Und der macht halt genau die zwei externen, zwei interne. Und dann gibt es noch den zweiten Port vom SoC, der direkt in diesen WLAN-Port geht. Also es gibt insgesamt 5 momentan.
Ich hatte eine Frage. Hast du dich bei dem Motherboard-Layout an irgendwas vor... Also was war so deine Vision, Intention? Wo warst du vorbehaftet? Das war so mein Ding, so.
Vorbehaftet? Frag noch mal ein bisschen genauer, bitte.
Okay. Als du mit dem Motherboard-Layout angefangen hast, hattest du schon irgendwas im Sinn oder war das so für dich, ich fange auf dem grünen Board an? Hattest du schon was im Hinterkopf?
Ach so, ja gut, ich bin natürlich von, ich bin eher von dem Gehäuse ausgegangen, würde ich sagen. Also wo die Ports sein müssen, habe ich mir irgendwie überlegt, ja, wen das vor mir ist, wo möchte ich gerne die Sachen anschließen, dass da nichts im Weg ist, so Strom hinten vor allen Dingen, ne? Und nicht Strom vorne und dann da irgendwas anderes hinter. Die Dimension so, dass halt ungefähr ein Drittel belegt ist und nicht, also dass der Rest frei ist, dass ich halt ungefähr die gleiche Menge Batterie mindestens reintun kann und in der Mitte Platz habe für Eingabegeräte. So war das ungefähr. Und dann habe ich es mehr oder weniger so in Sektoren unterteilt, also Batterie irgendwo am Rand, dann fließt aus der Batterie raus halt der ganze Stromversorgungskram, so relativ organisch. Und Prozessor muss irgendwo in der Mitte sein, weil dessen Signale fließen überall hin. So.
Und jetzt noch eine Frage dazu. Welche Revision von diesem Motherboard-Layout ist es? Also wie lange hat es wirklich dazu gedauert, dass das jetzt die finale Version ist für dich?
Das ist die vierte Version.
Und so ein Zeitrahmen, so Pi mal Daumen?
Ich weiß nicht genau, wann ich mit dem Layout angefangen habe. Also ich denke mal so ungefähr 9 Monate vielleicht.
Okay, vielen Dank.
Ich hätte auch noch zwei Fragen. Die erste ist... du hast jetzt ARM gewählt.
Ja.
Ist das gesetzt? Und wenn nicht, hast du dir schon mal was Richtung RISC-V oder halt offenere Plattformen angesehen?
Ja.
Ganz kurz und dann die zweite im Anschluss, damit ich nicht nochmal stören muss. Du hast gesagt, du hast da Kunden. Ich hätte jetzt tatsächlich erstmal vermutet, dass es ein rein idealistischer Ansatz ist. Aber was ist so der kommerzielle Use Case?
Okay, zwei Fragen. Was war jetzt nochmal? Entschuldige. Sorry, gib mir nochmal ein Stichwort. Ach so, ARM und RISC, genau. Ja, also ich will natürlich am liebsten einen RISC wie Laptop machen, ist klar, ne? Aber es ist zu diesem Zeitpunkt noch nicht möglich, würde ich sagen. Aber da ich jetzt mit CrowdSupply zusammenarbeite und dort auch RISC-V Unleashed und alle anderen RISC-V-Sachen gemacht werden und auch alle offenen Laptops da gemacht werden und sowieso alle Leute, die Open Source hat, naja. Das ist, denke ich mal, eine Zukunftsvision, dahin zu gehen, ja. Aber wir können jetzt halt schon sehr viel lernen darüber, wie man überhaupt einen Laptop baut und ich denke, wenn es dann in die Richtung offenere Prozessoren geht, haben wir zumindest mehr Erfahrung und müssen nicht bei Null wieder anfangen dann. Ne? Und das Board auszutauschen ist vom Kostenfaktor her, naja, vielleicht so die Hälfte von dem Gerät oder so. Also viel ist wirklich das Drumherum. Eingabegeräte. Genau, die zweite Frage war kommerziell Hintergedanke. Also ich sag mal so, es wäre schön, wenn ich eines Tages von Open Source Hardware leben könnte. Also das ist so ein bisschen die Idee. Ich weiß nicht, ob es klappen wird. Ne? Also kein Interesse an Reichtum, aber ich würde gerne das den ganzen Tag machen, wenn möglich. Use Cases im Sinne von es gibt Leute, die das gerne haben wollen. Ich sehe einmal Leute, die sich um ihre Daten und Privatsphäre, Sicherheit und so weiter Sorgen machen, Leute, die aus idealistischen Gründen gerne Open Source benutzen wollen, die gerne rumbasteln wollen vor allen Dingen, also wo an dem Laptop okay ist, dass man ihn verändert, nicht wie dieses Ding hier. Außerdem denke ich, ist es auch ein schönes Lehrobjekt und Lernobjekt. Also ich könnte mir vorstellen, dass man daran ganz gut auch Kindern beibringen könnte, wie ein Computer funktioniert zum Beispiel. Also ich hatte natürlich den C64 und so. Ja.
Ja. 1, 2, funktioniert's? Okay. Ich habe so ein bisschen den Eindruck gehabt, was so ein bisschen hinten runtergefallen ist. Man hat das auf mehreren Fotos gesehen, ist eigentlich diese handwerkliche Arbeit, die da, glaube ich, drin steckt. Ja. Also Grate abschmirgeln, gedrucktes wieder, also irgendwie anschmirgeln, dass es gut aussieht und so. Mhm. Und ich glaube, das unterschätzt man eventuell, wie viel Muskelarbeit da drin steckt. Kannst du das so ins Verhältnis setzen, wie viel Brain, wie viel Muscle da drin ist? Danke.
Ich habe leider keine genaue Zeiterfassung gemacht. Nee. Aber es ist unheimlich viel gebastelt, ja. Und das ist aber auch gut, weil es macht auch mehr Spaß, als zum Beispiel einfach nur Software zu schreiben. Wenn ich dann hingehe und wieder Software portiere, auch das Gerät, dann denke ich am Anfang so, cool, ich muss ja nur Sachen schreiben und so, aber dann wird es auch sehr schnell extrem unangenehm. ne? Und deswegen, ich finde es eine ganz schöne Balance, also ich würde mal sagen 50-50 so.
Also wenn du sagst Open Source Hardware, für wie wichtig hältst du es, dass da nicht nur die eigentlichen, sagen wir mal, Schematics, Code von dem Gerät offen ist, sondern dass auch die dabei verwendete Software offen ist? Also zum Beispiel in dem Fall hast du KiCad benutzt, das ist ein Open Source Programm, aber dann bei den Gehäuse habt ihr SolidWorks benutzt, weil da die Open Source Alternativen vielleicht nicht so gut sind.
Also. Ja, oder genau, oder die Anna kein Training hat in FreeCAD, was aber, ich weiß nicht, gibt bestimmt Leute, die das können.
Okay, also hältst du das für wichtig, dass die Programme da auch kostenlos sind?
Du meinst in der Erstellung des Systems?
Ja, genau, oder dass die Open Source sein müssen?
Genau, ich würde auch gerne zum Beispiel diese CAD Teile, zum Beispiel könnte man die portieren zu OpenSCAD, dass man parametrisches Design hat. Aber manchmal nehme ich eben auch Abkürzungen oder in Kauf, um überhaupt erstmal zu Rande zu kommen. Ne? Also wenn es irgendeine Sache gibt, wo wir sagen würden, okay, das ist jetzt eine extreme Hürde, die man wahrscheinlich überhaupt gar nicht überwinden kann, oder wir machen alles jetzt 10-mal so teuer und 10-mal so schwierig, was wir schon oft gemacht haben dabei, dann sage ich ja manchmal, okay, das verschieben wir vielleicht. Ne? Und immerhin sind die ganzen Dateien dann offen. Aber es war mir zum Beispiel wichtig, die Elektronik in KiCad zu machen, damit man es einfach verändern kann. Ja. Und diese Gehäuseteile kann man auch in Blender verändern. Also das ist nicht so schwierig. Es ist zwar nicht so elegant und so angenehm, wie wenn man das halt aus den Primitiven sozusagen herstellt, aber Es ist relativ einfach aufgebaut und für Modifikationen reicht es. Und genau, auf der Elektronikseite ist es wirklich so komplett. Man kann die Dateien öffnen, man kann dann Änderungen machen, kann es zu PCBWare oder so schicken und dann hat man dann ein anderes Board.
Ja, wie kamst du zum Trackball?
Ah.
Statt Touchpad.
Der Trackball.
Also zwei Finger scrollen ist schon mal nicht drin. Und dritte Maustaste.
Ein Finger scrollen.
Dritte Maustaste gibt es auch nicht, oder?
Doch, natürlich gibt es auch eine dritte Maustaste. okay, das sind jetzt viele Fragen. Genau, Trackball habe ich vergessen, wie ich dazu kam. Ach so, genau, zu der Zeitpunkt hatte ich Handschmerzen und habe einen Trackball auf Arbeit eingesetzt und dachte, das ist ja cool. Eigentlich. Zu dem Zeitpunkt, ja, war mir irgendwie Trackpads auch unangenehm, dachte ich, wäre doch cool, auch mal wieder ein Trackball einzubauen. Aber es war von Anfang an so gedacht, dass man das auch tauschen kann. Also es gibt auch ein Trackpad-Modul, das ich mir noch nie gezeigt habe. nee, das ich noch nicht getestet habe. Ist auch viel billiger und so. Aber ich finde den Trackball viel cooler.
Du hattest am Anfang so andere Geräte gezeigt, die dich so inspiriert haben.
Ja.
Kannst du kurz darauf eingehen, was dich dann dazu bewegt hat, dein eigenes zu entwickeln? Also fehlte dir da Funktionalität oder ist irgendwas nicht offen genug?
Genau, also das, also Novena ist am nächsten dran, würde ich sagen. Ist aber noch ein bisschen mehr so High-End, also da kostet das Board schon 500 Euro. Hat ein FPGA drauf, ist mehr so für richtig, ich denke, es ist mehr so eine Art Signal, Signal Processing Workstation. Und es gibt den Laptop auch nicht zu kaufen mehr. Also es gibt von Novena nur noch das Board und dieses Gehäuse, wo das so eine Art tragbarer Desktop ist. Und außerdem hat es keine freien Eingabegeräte. Also wollte ich gerne einfach noch einen Schritt weitergehen. Ich wollte es billiger machen, wollte noch umfangreicher das Gerät öffnen. Genau, und vor allen Dingen auch dieser Formfaktor Laptop war mir dabei auch wichtig. Ja, und Pyra, was ich noch gezeigt hatte, ist ja eher ein Gaming-Handheld. Da weiß ich auch gar nicht, wie genau der Stand der offenen Hardware ist dabei. Viele andere Chips haben immer Kompromisse, wie vor allen Dingen keine offenen GPU-Treiber. Ja.
Wie stehst du zu der, was Open Source angeht, zu der Herstellung von den Komponenten? Also zum Beispiel das Mainboard sieht so aus, als ob das sehr schwierig zu Hause selber zu machen wäre. Auf der anderen Seite habe ich in den Slides gesehen, dass ihr tatsächlich die Gehäuseteile selber gegossen habt, anstatt da halt irgendwie eine Firma dafür zu bezahlen.
Ja.
Was ist da so dein Stance dazu?
Naja, wir in diesem Moment ist es halt eher so eine Art Sweatshop zu Hause und ist einfach so, wenn du das eine Firma machen lässt, das ist unbezahlbar teuer, also was wir gemacht haben. Also das kostet tausend Euro, diese Arbeit zu kaufen. Beziehungsweise ich bezahle auch Anna dafür, dass sie da im Labor steht und das gießt, ne, und auch nicht schlecht, aber trotzdem im industriellen Rahmen ist es ganz andere Größenordnung. Und ja, das wird auf jeden Fall noch eine Herausforderung, also die Gehäuseteile werden eine Herausforderung bei dieser Crowdfunding-Kampagne. Wird auch lösbar sein. Also ich meine, dann könnte man auch wieder, wenn man sagt 1000 Stück oder so, dann kann man auch wieder Injection Molding machen. Und man kann sich selber die Ersatzteile ausdrucken oder man könnte Custom-on-Demand-Ersatzteile machen. Man kann auch die Ersatzteile bei Shapeways bestellen. Kostet ein bisschen mehr dann, aber naja, also es ist immer so, es gibt immer viele Optionen bei jedem dieser Punkte und das war mir auch wichtig. Ja.
Nochmal wegen Fertigung. Hast du über Lasersinter nachgedacht? Weil es klingt so bei ein paar Bauteilen als deutlich angenehmer, als die Tastatur einzeln dann immer abzuschleifen.
Ja, das ist das, was Shapeways macht, ne?
Ich weiß nicht, was Shapeways macht.
Es gibt einen Pulver und mit dem Laser wird das gehärtet. Das ist extrem teuer. Dieses schwarze Teil von dem Gehäuse ist Gläsersinter von Shapeways. Und da kostet halt ein Stück 200 Euro.
Okay, das ist super.
Die lassen sich das auch sehr gut bezahlen. Wenn ich jetzt die Maschine selber hätte, wäre es wieder was anderes. Ne? Aber auf der anderen Seite, naja, es gibt viele Optionen. Formlabs will auch eine Gläsersinter für Desktop rausbringen jetzt in den nächsten Monaten. Also es gibt schon eine Beta-Version. Es kommen neue Geräte, die auch neue Fertigungstechniken ermöglichen. Es gibt auch Jet Depositing oder irgendwie sowas. Also es gibt so eine Art 3D-Drucker, der sehr schnell ist. Industriellen 3D-Drucker. Ja, Research noch.
Ja, wie modular ist die Sache mit der Fahrradbatterie? Also das, ich meine, du hast halt deine eigene Ladeautomatik und meinst, das hat ein bisschen gedauert, bis das Ding irgendwie dann nahtlos weiterläuft, wenn du da abziehst. Aber kann man da jetzt eine Batterie mit einer anderen Technologie, die vielleicht mehr Energiedichte hat, reintun? Ist es überhaupt eine gute Idee? Und dann kann man da eine reintun, die später, wenn die Technik weiter ist, die irgendwie mehr als, was war das, 10...
5 Stunden hält?
Ja, die mehr als 5 Stunden hält.
Aber ja, also genau. Also ich denke, die jetzt drin ist, hält auch länger als 5 Stunden, aber ich möchte mich darauf jetzt nicht festlegen. Genau, diese Batterie ist auch relativ dünn. Also wenn man jetzt die Custom fertigen würde, oder dann könnte man, denke ich, nochmal das Doppelte, also man könnte insgesamt das Doppelte ungefähr in den Laptop reinkriegen, mindestens. Wird aber schwerer auch. Vorher habe ich Lipo drin gehabt. Das ist natürlich dann etwas kompakter, aber sehr gefährlich. Oder Lithium-Ionen. Also der Chip kann, also der Ladechip kann alles. Man muss ein paar Widerstände dann austauschen, um die Spannung, Ladespannung anzupassen. Der kann auch theoretisch solarmäßig die Batterie aufladen. Das habe ich auch noch nicht getestet.
Ich habe auch eine Frage. Und zwar, wenn man jetzt sagen will, ich will das sozusagen nachbauen, also welche Optionen habe ich sozusagen? Also kann ich auf deine Seite gehen und irgendwie alles runterladen oder da auch die Sachen dann bestellen oder muss ich mir das dann noch zusammensuchen? Also was, sag ich mal, ich meine, fertiger hast du gesagt, verkaufst du, aber vielleicht will ja jemand das nachbasteln?
Genau, das soll auf jeden Fall möglich sein. Also ist auch möglich. Es gibt GitHub Repository, wo alles drin ist. Also gibt es jetzt schon. wenn ihr schnell seid, kommt ihr schneller zum Markt als ich. da sind die ganzen Elektronik-Files drin. Könnte man jetzt so zu einem Platinenfertiger geben. Und da sind auch die Gehäuseteile drin, die könnte man jetzt zum Beispiel bei Shapeways hochladen und sofort bestellen. Es gibt ein paar Teile, die müsste man sich zusammenkramen. Also die werde ich auf jeden Fall anbieten. Aber wenn man die jetzt selber ersetzen möchte, müsste man wahrscheinlich zu AliExpress oder so und gucken, wo gibt es diese Hinges und wo kriege ich so eine Batterie. Also es gibt viele Firmen, die die herstellen. Und das Display ist ein Modell, was auch mehrfach geklont wurde und was viele Händler auf Lager haben. Ja, also es ist so ein bisschen, die Kleinteile muss man sich dann zusammensuchen, wenn man nicht sie von mir kaufen möchte.
Und was ist so Bauanleitung? Also das ist die Frage, so Bauanleitung, also so wie, jetzt habe ich die Teile und irgendwie alles gekauft, aber gibt es dann auch sozusagen
So alle genau, das gibt es noch nicht, die Anleitung, die schreibe ich noch. Die wollte ich eigentlich vom Prototype-Fahren fördern lassen, leider nicht geklappt. Genau, die Anleitung ist schon im Entstehen. Aber das ist so, soll schon so sein, dass man dann, dass dort beschrieben ist, wie man alles zusammenbaut und wie alles funktioniert.
Test, Test. Doch, tut. Vielleicht habe ich auch vorher nur falsch gedrückt. Gibt es noch weitere Fragen? Ja, da kommt noch mehr Fragen. Wir schaffen die 90 Minuten von der SD-Karte noch.
Hast du auch so andere ethische Aspekte betrachtet? Nein. Also in Richtung Fairphone oder Plastikvermeidung? Oder kommt das noch? Oder ist das nicht geplant?
Also das ist kein Fairphone. Das ist ganz klar kein Fairphone. Weil ich wollte erstmal kleine Ziele erreichen und realistische Ziele. Letztendlich ist es halt extrem, je weiter man nachforscht, das wisst ihr wahrscheinlich alle, durch Fairphone dokumentiert, je tiefer man da reingeht, wo die Chips herkommen und wo Tantal herkommt und so, weiß man, dass es alles ganz furchtbar ist. Ne? Und das ist eine Sache, die man mir auf jeden Fall lösen sollte, aber Ich glaube, es gibt gerade keinen Anbieter von Fair Components.
Was ist mit ökologischen Aspekten? Also kann ich zum Beispiel das Gehäuse aus Holz bauen? Oder?
Ja, klar. Selbstverständlich. Also es wäre auch schön, noch eine CNC-optimierte Version zu machen. das man aus Holz oder Alu oder so machen kann. PLA, das, was normalerweise man im 3D-Drucker ausdruckt, also das weiß hier, angeblich ist das biodegradable. Ich habe es noch nicht probiert, aber ist angeblich irgendwie aus Maisstärke oder so. Oder Zuckerrohr, ne? Und genau, also man kann sich das ja selber aussuchen im Prinzip. Jetzt bei dieser Massenaktion oder sagen wir mal bei diesem Crowdfunding weiß ich noch nicht, was machbar ist.
Eine Frage zu der Hauptpartie noch. Erstens, kannst du abschätzen, wie viel Arbeit da reingeflossen ist, ohne das Bestücken, also nur zum Layout-Design? Und B, was die Produktionskosten angeht, also pro Stück am besten?
Boah, also jetzt für die Platine meinst du Produktionskosten? Genau. Ich weiß nicht, wie lange ich dran gearbeitet habe. How long did I work on the design of the mainboard? some weeks. Ja, ein paar Wochen, glaube ich. Vollzeit. Also immer so, also es sind ja 4 Revisionen, glaube ich. Und dann jede Revision würde ich sagen, eine Woche. Ja, also 4 Wochen Vollzeit ungefähr. Aber verteilt. Ich meine, man macht das nicht so am Stück, ne? Es ist ja auch viel Testen immer dazwischen und dann bring up. Macht immer sehr viel Spaß, es geht einfach nicht an und so. Oder es explodiert, weil ein Kondensator falsch rum ist. naja. Und die Kosten kann ich jetzt gerade nicht, weiß ich jetzt gerade nicht auswendig. Sorry. Kann ich nochmal recherchieren.
Für wie stabil hältst du das Ding? Also würde ich das jetzt so eine Woche durchlaufen lassen oder einen Monat? Ich lasse meinen Laptop sehr lange laufen am Stück.
Ja.
Was ist so deine Einschätzung dafür?
Bisher ist mir noch nicht ausgegangen.
Noch nicht explodiert.
Nee, also die Elektronik ist sehr stabil. Ich weiß nicht, wie stabil das Gehäuse ist. Also wenn du es jetzt runterschmeißt, das Ding würde wahrscheinlich jetzt in 1000 Stücke zerbrechen. Aber die Elektronik ist und der IMX6 ist erstaunlich schmerzbefreit. Also ich lasse auch oft mit 90 Grad laufen, über Nacht irgendwelche Sachen kompilen und so. Okay. Und es macht überhaupt nichts aus.
Also keine Havarie damit bis jetzt gehabt, ja?
Nö, also ist ja für Auto eigentlich gedacht. Okay, perfekt. Und deswegen ist ja auch ein bisschen teurer.
Frage zur Software. Und zwar, du hast gemeint, du hast da irgendwie selber Anwendungsprogramme portiert,
wenn
du dir die selber kompilierst.
Machst
du da irgendwie Cross-Builds oder kompilierst du die wirklich auf dem Reform? Und falls du die
beides.
Falls du was auf dem Reform kompilierst, wie viel Spaß macht das? Braucht da Firefox 3 Tage oder kann man
Nö, braucht nicht 3 Tage, braucht ungefähr 6 Stunden oder 8 Stunden. Okay. Kann aber nicht gelinkt werden auf dem Gerät. Also Firefox kann man nicht linken auf dem Reform, weil es einen Bug gibt in LD und der kann dann halt irgendwie 1,6 Gigabyte, die er braucht für diese, für libxul, kann er nicht mappen. Und man müsste LD halt patchen, um es drauf zu linken. Deswegen habe ich alle Dateien kopiert auf einen, PC, auf einen Mac und habe es da gelinkt und dann wieder zurückkopiert. Aber andere Programme kann man durchaus drauf compilen. Chrome habe ich auch nicht probiert, darauf habe ich komplett cross-gebildet. Aber Krita habe ich zum Beispiel auf dem Gerät gebaut. Cura ist Python, ist egal. Das Ding Ardour brauchte ich nicht bauen, das ist in Debian drin. Genau, das ist übrigens eine ganz besondere Version von Chrome, die von einer Firma namens Egalia weiterentwickelt wird. Also die upstreamen auch immer alles, aber das Interessante daran ist, dass die komplett Wayland-nativ GPU-accelerated ist und deswegen der schnellste Browser bisher für MX. Leider Chrome, aber ist dann auch ziemlich angenehm.
Ja, wie viel langsamer ist das XF so? Also ist das dann so Turing und 2D und das war's? Oder?
Das war's ist langsamer?
XF? X11 statt Wayland. Wie viel langsamer ist das?
Also
wenn ich jetzt ein Standard-Debian-Setup haben möchte,
mit
vielleicht habe ich ja so Sachen wie Xterm oder Xdo-Tool, die vielleicht nicht so hundertprozentig laufen bei Wayland. Also ich weiß, es gibt
Achso, Xterm läuft natürlich drauf.
Aber
die meisten, also doch, Xdo-Tool läuft auch, aber es interagiert halt nur mit anderen X-Fenstern. Also es läuft ja, also das sind jetzt zwei verschiedene Fragen. Ne? Die erste habe ich, bin ich ausgewichen. Ich beantworte nur die zweite. Nee, das Problem ist gar nicht so mehr so die Performance. Ich müsste jetzt nochmal rausfinden, wie mittlerweile, weil in den letzten Monaten hat sich der Grafikstack von Linux komplett verändert. Also mit das, die ganze, der ganze Software-Path, wie X jetzt initialisiert wird auf dem, auf so einem Gerät mit OpenGL-ES, ist jetzt komplett anders als vor einem Jahr. Und es kann sein, dass es jetzt einfach funktioniert. Oder mit zwei Handgriffen funktioniert. Vorher brauchte man den Armada X-Treiber von Russell King und der wurde auch nicht mitgeliefert und der hat immer Glitches gemacht und hat ständig alles rumgeblinkt und so und da hatte ich keinen Bock mehr drauf. Und der wird auch nicht mehr gepflegt. So. Und dann habe ich gesagt, das ist einfach nicht der Weg. Das ist einfach nicht der Weg. Und der Lukas Stach, der den Treiber entwickelt für die Grafikkarte, der hat gesagt, nimm Wayland. Wir fokussieren uns da voll drauf. Und X, ich arbeite auch selber dran, dass die Erfahrung mit X Wayland besser ist. Unter Weston. Und ich muss sagen, es wird immer besser. Also man kann transparent X-Anwendungen laufen lassen da drauf. Es gibt wenige Ausnahmen, wo es dann irgendwelche Glitches gibt.
Gut. Gibt es noch weitere Fragen? Oder ich glaube, so langsam haben wir auch alles, was wir hinwollen, würde durchgefragt. Ja, vielleicht, weil du hast es jetzt so oft erwähnt und wir haben zwar die Bilder gesehen, aber vielleicht wollen wir auch nochmal für die Leute vom Stream, magst du es einmal so,
achso,
dass wir auch im Recording und im Stream sehen, dass es wirklich hier steht, dass wir das jetzt nicht alle nur so tun, als würden wir sehen und das auch die ganze Zeit ganz brav, achso, vor sich hingelaufen ist. Also kann man nochmal sehen, genau.
Genau, also das ist so, sieht es von vorne aus.
Und von hinten leuchtet durch. Das ist direkt die Frage, genau, warum leuchtet es hinten?
Das ist das Backlight. Da ist irgendwie ein Loch in der Metall von dem Screen. Keine Ahnung, warum die das so gemacht haben. Vielleicht ist das so ein Feature für OEMs und die machen ihre Logos da drauf und die sollen leuchten oder so. Ich glaube, es ist vom MacBook Air oder so, das Display. So,
okay.
Ja, okay, kann man machen.
Ganz kurz.
Ach so, genau. Von unten kann man auch.
Wir sind bei Jeopardy angekommen, im Stream und Recording. Also die Frage war, wenn man da jetzt eine Alufolie drauf macht, ja, ob man da nicht Energie spart. Wow, lässt sich sehr weit klinken. Ja. Genau, so und einmal, also, mir wird die ganze Zeit gestylt, du sollst es einmal umdrehen, ja, und nicht so andersrum in die Kamera halten. Ja. Dankeschön.
Zack.
So.
Okay, von vorne.
Ist auch unser Videoteam glücklich.
Alles scharf im Fokus.
Ja.
Genau.
Ja, also, aus der Nähe kann ich auch sagen, sieht ganz schick aus. Und ist unten durchsichtig. Das finde ich ja ganz cool.
Also hier kommt eigentlich was drauf. Also hier ist eigentlich ein Screenfront drauf, aber ich mag es so eigentlich auch ganz gerne.
Ja gut, ich wäre die Erste, die die Kabel abreißt, deswegen fasse ich da jetzt auch gar nicht mehr hin.
Ah, das ist stabil.
Ja, das sagst du. Ja. Gut, ja, dann würde ich erstmal sagen, danke. Das war auf jeden Fall sehr spannend und vor allem auch fürs geduldige Beantworten all der vielen Fragen, die hier kamen. Du bist noch ein bisschen da, falls noch der eine oder andere doch noch eine Frage
hat. Genau, können gerne was ausprobieren.
Genau, einfach nochmal vorankommen. Und so, ich würde sagen, es gibt nochmal einen dicken Applaus als Dankeschön für Lukas. Okay. So, das war's. Nächsten Monat geht's weiter. Ich wurde letztens gefragt, ob wir eine Sommerpause machen. Nein, wir ziehen durch. Für nächsten Monat haben wir noch kein Thema. Für übernächstes allerdings schon. Und wir sind immer offen, falls jemand Ideen hat, was oder gerne was vortragen würde, einfach bei uns melden. datengarten-orga@berlin.ccc.de oder sonst uns einfach bei Twitter anschreiben. Auf unserer Webseite findet ihr auch Infos. Und nächsten Monat schaffe ich auch bestimmt wieder das Announcement rauszuschicken. Das heißt, wer bei uns auf der Mailingliste ist oder auf Twitter folgt oder so, da kriegt man in der Regel auch Bescheid, was dann als nächstes ansteht. Und damit sage ich euch allen noch einen schönen Abend und ich hoffe, viele von euch wiederzusehen.
Danke. Okay.